Ja, liebe Frau Menahan, meine sehr verehrten Damen und Herren, von Mäusen zu Menschen. Ich möchte Ihnen in den nächsten Minuten einige Beispiele zeigen für neue Therapieansätze in der Rehabilitation von neurologischen Störungen, die wir hier in Bochum zusammen mit Hubert Dinse vom Institut für Neuroinformatik der Ruhr-Universität in den letzten Jahren zum Teil aus dem Tiermodell entwickelt haben. Von Mäusen zu Menschen, Sie haben wahrscheinlich schon gemerkt, das ist geklaut aus dem Buch von John Steinbeck. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von George und Lenny, die tragisch endet. Und diese beiden sind auf dem Weg und auf der Suche, ihren Traum zu verwirklichen. Und auch wir Neurowissenschaftler sind auf der Suche und auf dem Weg, einen Traum zu verwirklichen, nämlich bessere Ansätze, bessere Therapieansätze zu finden für Läsionen, die im Nervensystem krankheitsbedingt abgelaufen sind. Da oben sind die Mäuse, da unten sind die Menschen. Mal schauen, wie die zusammenkommen. Zunächst aber ein paar Vorbemerkungen. Warum ist Rehabilitation wichtig? Standardbeispiel für neurologische Rehabilitation ist immer der Schlaganfallpatient. Und Sie alle kennen sicherlich einen Schlaganfallpatienten vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht in der Familie und wissen, dass diese Patienten auf fremde Hilfe angewiesen sind. Und der Schlaganfall ist die Erkrankung, die zu den meisten Invalidisierungen des Menschen führt. Etwa 30% der Schlaganfallpatienten sind langfristig auf fremde Hilfe angewiesen. Das macht auch die ökonomische Bedeutung dieses Krankheitsbildes deutlich und macht gleichfalls deutlich, wie wichtig es ist, hier einfach Wege zu finden, diese Patienten wieder ins Leben zurückzubringen. Neurorehabilitation wird in den nächsten Jahren eine zunehmende Bedeutung erlangen, weil neurologische Krankheiten sind Alterskrankheiten. Das bedeutet Schlaganfall, Parkinson-Syndrom, Alzheimer-Demenz sind vor allen Dingen Erkrankungen des höheren Lebensalters. Und der Herr Staatssekretär hat vorhin völlig zutreffenderweise gesagt, die Menschen in Deutschland werden immer älter. Damit nimmt die Zahl der Alterskrankheiten, die ich gerade genannt habe, zu. Das heißt, diese Rehabilitationsmaßnahmen müssen eigentlich verbessert werden. Und ganz wichtig dabei ist, so etwas ist immer ein multidisziplinäres Problem. Das macht keiner alleine, das macht kein Neurologe alleine, sondern ein Team von Therapeuten macht das. Und ich möchte Ihnen im Folgenden ein paar Ansätze zeigen, vor allen Dingen zu externen Stimulationsverfahren und zu robotergestützten Therapieverfahren in der Neurorehabilitation. Zuvor aber nochmal, weil mir das ganz wichtig ist, all das, was ich Ihnen erzähle, das habe ich nicht alleine gemacht, das kann ich auch gar nicht alleine machen, sondern das ist alles Teamarbeit. Das Team in der Neurorehabilitation, die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen ist entscheidend. Das Verfahren gibt es seit einiger Zeit. Elektrostimulation, wenn ein Mensch eine Handlähmung hat. Sie sehen die Hand da oben, die ist gelähmt, die kann der Patient nicht mehr hochheben. Da macht man was ganz Einfaches, dann klebt man ein paar Elektroden auf den Unterarm, wo die Muskeln sitzen, schickt einen Strom an die Elektroden und dann geht die Hand hoch, so wie auf dem Bild hier unten. Ja, das ist Elektrostimulation. Eine tolle Sache, für den Patienten aber letztlich relativ sinnlos, weil was kann er machen? Er kann winken, Tschüss sagen. Ja, und dazu muss er den Apparat noch mit sich herumschleppen. Das heißt, für den Alltag, und das ist etwas, was Sie in dem Vortrag immer wieder hören werden, der Alltag des Patienten ist entscheidend, der profitiert nicht davon. Das ist ganz schön zum Vormachen, aber für den Alltag hat es keine Bedeutung. Schauen wir jetzt zu den Mäusen oder hier zu den Laborratten. Schon vor mehr als 10 Jahren ist hier in Bochum gezeigt worden folgendes Phänomen. Wenn man die Zehen an der Hinterpfote einer Ratte elektrisch stimuliert, mit irgendeinem Reizmuster, schnell, schnell, langsam, so wie aus dem Morse-Alphabet etwa, dann passiert im Gehirn eines solchen Nagers, einer Maus oder einer Ratte Folgendes, dass die Schaltzentrale der Hinterpfote, das ist dieser bunte Bereich hier oben, der vor dieser Elektrostimulation klein war, nach dieser Elektrostimulation groß wird. Das heißt, ich stimuliere die Zehen einer solchen Ratte. Das führt dazu, dass im Gehirn der Ratte etwas passiert. Die Schaltzentrale der Hinterpfote wird größer. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Jetzt kann man sich überlegen, das, was bei der Ratte funktioniert, funktioniert ja vielleicht auch beim Menschen. Bevor ich dazu komme, muss ich Ihnen jetzt zwei Sachen etwas näher erklären. Zum einen gibt es den sogenannten Homunculus. Vielleicht haben Sie das schon mal irgendwo gesehen, im Fernsehen oder in der Zeitung. Der Homunculus ist das Bild, was der Körper auf der Hirnoberfläche darstellt. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn, so etwa in dieser Ebene. Und Sie können sozusagen über diese Gehirnwindungen, die Sie hier im Schema sehen, jetzt die verschiedenen Anteile des Körpers legen. Ganz oben ist das Bein, dann kommt der Arm, die Hand, der Finger, das Gesicht mit dem Mund. Hier unten kommt dann die Genitalregion. Beziehungsweise, Entschuldigung, die ist da, hier unten sind die Eingeweide. Das ist ein Bild dafür, wo, an welcher Stelle unseres Gehirns die verschiedenen Teile des Körpers sozusagen ihre Schaltzentralen haben. Das ist ganz wichtig für das, was ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. Und das Ganze wurde entwickelt vor etwa 60 Jahren von einem Herrn Penfield. Der hat dann aus diesem Homunculus hier ein viel plastischeres Männlein gebaut. Das ist der Homunculus von 1950. Und das ist sozusagen ein moderner Homunculus von 2003, weil inzwischen ist die Forschung weitergekommen. Sie sehen aber das Gesicht, Lippen und Hände bei diesem Männlein, dem Homunculus, überdimensional groß sind. Das sind die Bereiche, wo der Mensch eine besonders hohe Gefühlsempfindlichkeit hat, eine besonders hohe Taststärke. Dazu kommen wir gleich. Und das Zweite, was ich Ihnen erklären muss, ist die Kernspintomographie. Vielleicht sind Sie selber schon mal in so einer Röhre gewesen, macht unheimlich viel Krach und man kriegt dann Bilder vom Gehirn oder vom Rücken oder vom Herzen heraus. Das ist ein Schnitt durch das Gehirn, jetzt in dieser Ebene geschnitten. Sie können erkennen die Nase hier, eine Knollennase, ist einer meiner Mitarbeiter. Hier ist der Mund, ja, und hier oben sitzt das Gehirn, das Rückenmark geht dann hier herunter. Das sind die Bilder, die die Kernspintomographie liefert. Und die funktionelle Kernspintomographie erlaubt uns jetzt sozusagen, dem Gehirn beim Arbeiten zuzusehen. Wie geht das? Wenn wir dem Menschen, der in dieser Röhre liegt, irgendein Signal anbieten, hier ein optisches Signal. Diese junge Dame guckt hier in einen Bildschirm hinein und der Bildschirm leuchtet und dann wird aktiviert der Bereich des Gehirns, der für das Sehen zuständig ist. Ja, das Sehzentrum sitzt beim Menschen hier hinten, kommen wir nachher nochmal zu, und das leuchtet, wenn der Bildschirm einfach Licht an- und ausmacht. Das ist ganz wichtig, weil wir damit erstmals eine Möglichkeit haben, in das lebende Gehirn von außen hineinzugucken, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. So, zurück zu der Elektrostimulation, die ja bei der Ratte etwas bewirkt hat im Kopf. Das haben wir jetzt auf den Menschen übertragen. Bei Menschen haben wir, weil er keine Hinterpfote hat, nicht eine solche, sondern den Zeigefinger stimuliert. Den sehen Sie da oben. Und wir haben eine dicke Elektrode genommen, haben die auf die Spitze des Zeigefingers geklebt und elektrischen Strom in einer bestimmten Charakteristik dadurch laufen lassen. Und die Spitze unseres Zeigefingers zeichnet sich dadurch aus, dass viele Nervenendigungen dort ankommen, viele Tastkörperchen da drinnen sitzen, also ganz viele Strukturen, die in der Lage sind, Reize aufzunehmen. Und was wir jetzt mit so einer großen Elektrode machen, ist, dass wir unterschiedliche Endigungen gleichzeitig stimulieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt in unserem Fachchinesisch, wir stimulieren überlappende rezeptive Felder. Das ist das, was hier oben steht. Das sind die vielen unterschiedlichen Nervenenden, die da sitzen und die gleichzeitig stimuliert werden. Was passiert bei Menschen? Was bei der Ratte passiert, haben wir gesehen. Und bei Menschen passiert im Prinzip das Gleiche. Das ist erstaunlich. Das ist das Hirnareal vor der Stimulation und das ist das Hirnareal des Zeigefingers, was für die Sensibilität zuständig ist, nach der Stimulation. Das kann man, glaube ich, sogar von da hinten sehen. Das Hirnareal wird größer durch diese Elektrostimulation. Und gleichzeitig kann der Mensch, bei dem das gemacht worden ist, besser unterscheiden den Abstand einer Zirkelspitze. Er konnte vorher vielleicht einen Zirkel unter zwei Zirkelspitzen unterscheiden, die 3 Millimeter Abstand hatten. Jetzt kann er zwei Spitzen unterscheiden, die 2 Millimeter Abstand haben. Nun werden Sie sagen, toll, das hilft im Alltag auch viel, unterscheiden zu können, ob eine Zirkelspitze 2 oder 3 Millimeter auseinander liegt. Haben Sie völlig recht, haben wir uns auch gedacht. Also muss man irgendeinen Schritt weitergehen. Und der nächste Schritt ist eigentlich zwingend. Wir wollen ja die Handfunktion verbessern im Alltag und nicht die Fingerspitze. Was tun wir? Wir stimulieren nicht die Fingerspitze, wir stimulieren die ganze Hand. Sie sehen hier, so das ist eine der ersten Montagen, die wir gemacht haben. Alle 5 Finger sind verkabelt, noch sieht sehr experimentell aus. Und jetzt läuft der Strom nicht auf eine Fingerspitze, sondern auf 5. Und das ist ein besonderes Phänomen. Das ist so, als würde man die ganze Hand stimulieren. Und das haben wir jetzt nicht nur gemacht bei Gesunden, sondern bei Patienten. Jetzt wird's interessant. Jetzt kommt Neurorehabilitation. Das ist ein Beispiel von einem Mann, Kontrabassspieler, Musikschullehrer, der hatte einen Schlaganfall vor einem Jahr, hatte eine Halbseitenlähmung, Hemiparese ist das, und vor allen Dingen ausgeprägte Sensibilitätsstörungen in der Hand. So als wäre bei diesem Homunculus die Hand nicht mehr da. So war das für den. Und Sie können sich vorstellen, für einen Menschen, der Kontrabass spielt, der mit da sogar sein Brot verdient, ist das schrecklich. Der ist berufsunfähig, denn mit einer Hand, die nichts mehr fühlt, kann man kein Instrument spielen. So, und diesen guten Mann haben wir über Monate mit diesen Stromstimulationen traktiert. Und nach etwa 4 Monaten zeigt sich in der Testung, die wir durchgeführt haben, dass, wo vorher keine Gefühlsschwelle zu eruieren war, wo er also nichts gefühlt hat, eine deutliche Verbesserung der Sensibilität, also des Fühlens, eintritt. Und gleichzeitig, wir haben auch motorische Funktionen, also Bewegungsfunktionen getestet, kommt es zu einer Verbesserung der Beweglichkeit der Hand. Das sind wieder die Labordaten. Aber für diesen Mann entscheidend war, er konnte wieder Kontrabass spielen. Das heißt, er war wieder in der Lage, in seiner Schule Unterricht zu geben seinen Leuten. Entscheidend hierbei ist jetzt, der hat eine ganz normale Reha gemacht, die da nichts geändert hat. Wir haben angesetzt 1 Jahr nach dem Schlaganfall. Da ist eigentlich so Schluss mit üblicher Reha. Das heißt, man kann durch so ein externes Stimulationsverfahren dann noch was erreichen, in bestimmten Fällen, wenn sozusagen der übliche Parcours bereits durchlaufen ist. Ein Beispiel, wo uns der Ansatz der Maus und der Ratte weitergeholfen hat. Der nächste Schritt, den man dann so üblicherweise macht, ist, was hilft's, wenn es einem Patienten geholfen hat? Ihr müsst das in größeren Gruppen zeigen. Und das haben wir jetzt gemacht mit einer inzwischen professionelleren Apparatur. Sie sehen das, das wird jetzt fast in Serie schon gefertigt, solche Handschuhe, da sind die Elektroden drin. Und wir haben das bei größeren Gruppen von Schlaganfallpatienten durchgeführt, mit vielen Tests, die da durchgeführt werden. Und das sind einige der Ergebnisse. Ich will das nur ganz kursorisch abhandeln. Das, was wir bei diesem einen Menschen gesehen haben, bestätigt sich jetzt auch bei 30. Das Tasten wird nach der Stimulation drastisch besser. Die motorische Geschicklichkeit wird drastisch besser. Das ist toll für den Wissenschaftler, für den Patienten oder für die Patienten. Das Entscheidende ist aber das hier. Die Alltagsmotorik, das heißt die Fähigkeit, die Tür aufzuschließen, die Schuhe zuzumachen, Geld zu erkennen im Portemonnaie, wenn ich bezahlen muss an der Kasse, das wird durch so eine Handschuh-5-Finger-Stimulation über 14 Tage, drastisch verbessert. Im Gegensatz zu einer Kontrollgruppe, wo dieses Verfahren nicht angewandt wurde. Damit ist sozusagen wissenschaftlich nachgewiesen, ich darf das so sagen, dass dieses Verfahren objektiv geeignet ist, Verbesserungen sensomotorischer Funktionen beim Schlaganfallpatienten zu erzielen. Ein wesentlicher Ansatz für zukünftige Rehabilitationsmaßnahmen. Jetzt macht ein Wissenschaftler nicht nur. Es tut mir leid, ich kann in meiner Zeit nicht auf Fragen eingehen. Wir können das gerne in der Pause diskutieren. Ja? Ne? Nun macht ein Wissenschaftler nicht nur, sondern er muss auch fragen, warum funktioniert das denn? Ja? Und so mussten wir uns auch fragen, wieso geht das denn? Wieso können wir das Gehirn verändern in seiner Funktion, verbessern Funktionen? Und das Stichwort, um das es da geht, ist Plastizität. Das heißt, das Gehirn ist plastisch, kann sich verformen, kann sich verändern in seiner Funktion. Und das ist der schwierigste Teil meines Vortrags, das schwierigste Bild. Da muss ich Sie jetzt mit quälen, weil das erklärt sozusagen den Mechanismus, der dahinter steckt. Sie erinnern sich, ich habe Ihnen gesagt, wir stimulieren die Fingerspitze mit elektrischem Strom und reizen damit unterschiedliche rezeptive Felder. Hier sind jetzt beispielhaft zwei davon dargestellt. Und von jedem rezeptiven Feld läuft sozusagen ein Nervenkabel über verschiedene Schaltstellen nach oben ins Gehirn. Und was wir jetzt machen, etwas vereinfacht dargestellt, muss ich dazu sagen, durch unsere Stimulation ist, dass wir die Zusammenarbeit, die Zusammenschaltung dieser Endstrecke hier oben im Gehirn sozusagen verstärken. Die Kopplung dieser beiden Nervenzellen, die dann im Gehirn nebeneinander liegen, wird stärker, die Zusammenarbeit besser. Und das sehen wir eben dadurch, dass das Areal in der Kernspintomographie größer wird. Was dem Patienten hilft, ich hoffe, das haben Sie nachvollziehen können, ist aber nicht, dass das Areal im Gehirn größer wird, sondern dass parallel die sensible oder diese motorische Funktion besser wird. Das ist das Entscheidende. Das ganze Prinzip, mehr als 60 Jahre alt, von Donald Hebb beschrieben damals und als Hebbsches Lernparadigma bekannt. Nun funktioniert dieses Hebbsche Lernparadigma nicht nur im Bereich des Fühlens und der Bewegung, sondern auch in anderen Organbereichen des Menschen. Ein weiteres Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist der visuelle Kortex, das menschliche Sehsystem. Ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, und Sie können das ja nachher an den neuroanatomischen Übungen dort hinten an den Tischen nachvollziehen. Der Mensch hat sein primäres Sehzentrum hier hinten, am Hinterkopf. Und was Sie hier sehen, sind die kernspintomographischen Aufnahmen eines Mannes, der beidseits einen Schlaganfall, das sind diese weißen Flächen, das ist der Schlaganfall, die Narbe, in seinem Sehgehirn erlitten hat. Und er kam zu uns mit einem Restsehvermögen, das so aussah, dass er sagen konnte, ihr habt jetzt das Licht im Zimmer angemacht oder ihr habt das Licht im Zimmer ausgemacht. Das konnte er sagen. Er konnte nichts erkennen, keine Gesichter, er konnte nicht lesen. Er konnte nur sagen, Licht an, Licht aus. Sonne da, Sonne nicht, wurde schon schwerer, weil am Tag ist es ja hell, ob Sonne da ist, sichtbar ist oder nicht. Entschuldigung. Gut, ich habe gesagt, wir machen das Gleiche, was wir vorher gemacht haben, nehmen wieder die funktionelle Kernspintomographie zu Hilfe. Sie erinnern sich, Sehsystem oder primäres Sehgehirn sitzt hier hinten im Gehirn, da ist vorne, da ist hinten, hier sind wieder die Augen, da ist hinten. Und wenn ich einen Gesunden in die Kernspintomographie lege und ihm einfach Flash-Stimulation biete, Flash-Stimulation ist Disco. Ja, Disco-Licht, so Licht an, Licht aus, ganz schnell. Dann leuchtet dieses Sehgehirn auf. So sieht das aus bei unserem Patienten. Der hat ja einen Schlaganfall gehabt. Das heißt, das Sehgehirn ist in weiten Teilen tot. Da ist eine Narbe, das funktioniert nicht mehr. Deswegen kann er ja nicht sehen. Aber, und das ist jetzt ganz entscheidend, und das ist der Ansatz, dass man ihm helfen kann. Daran sieht man, dass man ihm helfen kann. Sie sehen diese kleinen gelben Flecken, die so am Rande dieser Schlaganfallzone liegen. Und da zeigt uns die funktionelle Kernspintomographie, da ist noch Restaktivität. Das sind wahrscheinlich die Bereiche, das ist jetzt etwas hypothetisch, wo dieser Mensch noch hell und dunkel unterscheiden kann. Was machen wir jetzt? Wir machen das Gleiche, was wir am Finger gemacht haben. Wir stimulieren überlappend mehrere rezeptive Felder. Das heißt, wir setzen diesen Menschen vor einen Computerbildschirm, möglichst groß, schalten möglichst alles andere Licht aus und lassen einfach großflächige Lichtreize ablaufen. Das reizt dann große Teile der Netzhaut und damit überlappende Bereiche von Nervenzellen hinten im Sehgehirn, was Sie gerade gesehen haben. Das gleiche Prinzip, was Donald Hebb beschrieben hat und was ich Ihnen vorhin versucht habe zu erklären. Und das ist der Effekt. Das ist vor der Stimulation. Sie erinnern sich, so kleine Stippchen. Und das ist 6 Monate nach so einer Stimulation. Jeden Tag eine halbe Stunde vor dem Rechner sitzen und sich sozusagen mit Licht beschallen lassen, in Anführungszeichen. Sie sehen, da ist irgendwas passiert in dem Sehgehirn, da ist mehr Aktivität. Und Sie haben gelernt inzwischen, mehr Aktivität heißt bessere Funktion. Und modellhaft, weil das kann ich Ihnen nicht in der Realität zeigen, das kann man testen und dann mag das so aussehen, so kommt der Patient, er sieht hell-dunkel und das ist nach einer Therapiedauer von etwa 6 Monaten. Er ist in der Lage, Gesichter zu identifizieren, kann seine Frau wiedererkennen und er kann große Buchstaben lesen. Das heißt, er konnte die Überschriften in den Zeitungen lesen. Nicht das Kleingedruckte in der WAZ, das schafft er nicht. Aber es gibt Sehhilfen, das wissen Sie vielleicht. Und über solche computergestützten Sehhilfen war er wieder in der Lage zu lesen. Das kann letztlich wahrscheinlich nur jemand verstehen, was das bedeutet für so einen Menschen, der selber eine Sehstörung hat oder der eine hatte. Das hat etwas Biblisches. Ich darf das so sagen. Zeigt aber, dass dieses Prinzip, um das es geht und was wir hier anwenden, offensichtlich in unterschiedlichen Systemen einsetzbar ist. Wir wechseln nochmal das System, weg vom Sehsystem hin zu Bewegung, Gehen. Gehen, ganz wichtig für viele Menschen, ganz schlimm, wenn man seine Gehfähigkeit verloren hat. Und da hat man verschiedene Maschinen so in den Reha-Kliniken entwickelt, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, da werden die Leute dann reingespannt. Auf so einem Laufband müssen sie dann laufen oder die Beine werden bewegt durch irgendwelche Computer. Das ist die Vergangenheit. Das ist die Zukunft. Ein Exoskelett. Ein Exoskelett ist eine Gehmaschine, so darf ich das nennen. Eine Gehmaschine, quasi eine Rüstung, in die man rein geschnallt wird, Sie sehen das gleich, und Motoren an den Gelenken bewegen, gesteuert durch den Körper selber, dann diese Gelenke. Ich hoffe, das Video läuft. Das habe ich von einem japanischen Fernsehsender. Ein älterer Mann, der eine inkomplette Querschnittslähmung hat. Querschnittslähmung kann die Beine nicht richtig bewegen, nur begrenzt. Der wird hier in so ein Exoskelett reingeschnallt. Sie sehen, dass das ist sehr aufwendig, da braucht man mehrere Leute, um das zu machen, aber dann kann er Treppen hochgehen. Ein Mensch, der sonst nur im Rollstuhl sitzt, geht Treppen hoch. Geht heute. Sie haben es vielleicht in der Zeitung gelesen, das Bergmannsheil startet jetzt Ende des Jahres ein Pilotprojekt, diese Maschine anzuwenden bei Querschnittspatienten. Wir haben ein großes Querschnittszentrum und werden versuchen zu schauen, ob das wirklich sinnvoll ist. Erforderlich ist eine Restaktivität in der Muskulatur, und die steuert dann über ein Computerinterface diese Motoren, die den Menschen laufen lassen. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass in 5 Jahren solche Maschinen in der Routineversorgung eingesetzt werden. Da kann man alle möglichen Sachen mitmachen, kann ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Für die Rehabilitation wichtig, weil damit Motorik trainiert werden kann. Wahrscheinlich der Effekt ähnlich ist wie der, den ich Ihnen vorhin im Sehsystem gezeigt habe. Zum Abschluss möchte ich so ein bisschen auf ein Nebengebiet übergehen, das der Herr Staatssekretär vorhin schon zutreffenderweise erwähnt hat. Altersprobleme. Die Deutschen werden immer älter, das ist gut, aber die Älteren werden auch immer mehr. Sie erinnern sich vielleicht, oder das glaube ich nicht, Entschuldigung, das ist die Alterspyramide 1910, wird sich wahrscheinlich keiner daran erinnern. Sehr viele Junge, kaum Alte. Und das ist die projektierte 2050, steht da, glaube ich. Ganz wenig Junge, deutlich mehr Alte. Großes Problem, vor allen Dingen, wenn man dran denkt, dass ja die Alterskrankheiten auch noch zunehmen. Von daher hat diese Altersproblematik auch was mit Neurorehabilitation zu tun. Was tun wir? Wir schauen wieder, ob uns die Ratten da weiterhelfen können. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist eine junge Ratte, 6 Monate alt. Die laufen gerne über solche Stöcke und das kann die 6 Monate alte Ratte hervorragend. Das ist vielleicht so 12 Jahre menschlich, 18 Jahre menschlich, kann man sich drüber streiten. Im mittleren Bild, da Das ist eine Ratte, die ist vielleicht 36 Monate alt. 60, 70. Die will erstens nicht. Und die weiß auch, warum sie nicht will. Die fällt nämlich da runter. Die schafft das gar nicht mehr. Ja? Also, ganz schlecht. Ja? Und nur mit Hilfe des Versuchsleiters kommt sie dann in ihr Häuschen. So. Jetzt kommt noch eine Ratte, die ist genauso alt wie die letzte, 36 Monate alt. Gleiches Alter wie die zweite. Toll, ne? Wie haben wir das gemacht? Jungbrunnen gibt so Bilder in der Literatur. Das haben wir gemacht. Enriched Environment. Ich habe das mal frei übersetzt, ich hoffe, es ist einigermaßen richtig. Interessante Lebensumgebung. Diese alten Ratten, alten in Anführungszeichen, sind für etwa 6 Monate nicht im normalen Käfig gehalten worden, sondern sie hatten eine spezielle Umgebung, die ist hier so aufgeführt, unterschiedliche Blöcke, Äste, Leitern zum Klettern, Pappkisten, Fütterung immer an unterschiedlicher Stelle, sodass man suchen muss, überlegen muss, nachdenken muss, sich bewegen muss. Ja? Und die Ausstattung wechselt. Das heißt, das ist nicht 6 Monate gleich, immer gleich, sondern immer eine andere Umgebung. Man muss sich immer umstellen, immer suchen. Und dieses Enriched Environment sorgt dafür, dass eben die motorischen und die sensorischen Funktionen dieser alten Ratten besser bleiben, als wenn sie in einem normalen Käfig gehalten werden. Jetzt müssen wir das wieder auf den Menschen übersetzen. Nun werden Menschen nur selten in Käfigen gehalten. Ja? Und man kann natürlich im Alltag auch schlecht dann hingehen und die Wohnungen alle 3 Wochen ausräumen und neu ausstatten. Das heißt, die Frage ist, wie kann man das denn bei Menschen umsetzen? Dass zum einen der Körper trainiert wird motorisch, dass der Geist trainiert wird, ja, Gehirnjogging, Sie kennen das, und dass Motivation dabei ist, das ist offensichtlich sehr wichtig. Raus aus dem Rattenkäfig und diesen jungen Mann hier, den treffen Sie nachher da hinten am anderen Ausgang, der wird Ihnen das dann etwas genauer erklären können. Das ist die Lösung. Wir haben ein Enriched Environment für Senioren geschaffen, indem wir ein Tanzprogramm aufgelegt haben. Sie können das nachher live da hinten verfolgen. Und das Ganze stand vor etwa 2 bis 3 Jahren in der Zeitung. Die Studie ist inzwischen abgeschlossen, wird ausgewertet. Die ersten Ergebnisse sehen Sie da hinten, ganz grob zusammengefasst, weil ich nicht so viel Zeit habe. Die Senioren, die das Tanzprogramm absolviert haben, sind kognitiv besser geworden, das heißt, was ihre Hirnleistung angeht, sind motorisch besser geworden, die stehen stabiler, die gehen stabiler als vorher und haben sich sozusagen in ihrer Gesamtperformance stabilisiert. Das ist ein Beispiel sozusagen dafür, wie man auch im Alter prophylaktisch vorbeugend tätig werden kann. Sie alle wissen, wenn man hinfällt, bricht sich ein Schenkelhals, kann der Anfang vom Ende sein. Wenn man gut stehen kann, vermeidet man das. Also ein möglicher weiterer Ansatz für vorbeugende Neurorehabilitation. Und genau wie Frau Markus ist es so, dass ich das Ganze, wie im Anfang schon gesagt, nicht alleine gemacht habe. Das ist interdisziplinäre Forschung. Und insofern geht der Dank für diese Ergebnisse, die uns ganz glasklar neue Ansätze zeigen, auch in der konkreten Behandlung von Patienten. Wir sind inzwischen dabei, das umzusetzen, an die unterschiedlichen Mitarbeiter unterschiedlicher Fachgruppen. Vielen Dank.